1234.
1, 2, 3, servus, hallo. Also, es ist so.
Das geht gut.
Passt gut.
Das geht gut.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Gernot Kulis. Hallihallo.
Servus.
Gernot, wir beginnen mit der Frage, die jeder Kabarettist oder Comedian schon einmal gehört hat. Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Wow, also ich glaube, ich wollte immer was mit Menschen machen in erster Linie und habe dann mit 3 Jahren die Mama beim Stöckelschuh gehen imitiert und die Nachbarn haben gelacht drüber. Da habe ich wahrscheinlich mein erstes Erfolgserlebnis dahingehend bekommen.
Wahre Geschichte.
Wahre Geschichte, ja. Und ich war dann wirklich so zwischendurch einmal auch der Pausenclown, wenn sie beim Café Tratschall zusammengesessen sind. Mhm. Und dann in der Schule habe ich natürlich weitere, angefangen Lehrer zu parodieren. Also ich glaube, das war das Zweite, was ich gemacht habe. Da habe ich eine Kassette aufgenommen damals, und zwar die Kurt und Bernd Show. Wir wissen bis heute nicht, warum das so geheißen hat. Und da haben wir das versteckte Mikro vom Direktorenzimmer zum Beispiel als Rubrik gehabt. Mhm. Und ich habe dann im Zuge dessen die Lehrer parodiert und imitiert. Und das haben wir dann im Internat verkauft, sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern.
Ah, und die Lehrer haben das mögen?
Die meisten haben es mögen, ja. Einer hat es nicht so mögen, der ist auch nicht gut weggekommen. aber meistens konnten sie selber drüber lachen, ja. Also mein erster großer Schritt, glaube ich, warum ich zum Kabarett gekommen war, weil ich von Kärnten nach Graz gekommen bin mit 14. Mhm, und dann parallel natürlich Stammkunde und Stammgast war mit 15, 16, 17, 18 im Grazer Orpheum.
Ah ja.
Und dort halt dann von Alfred Dorfer über die Hektiker und Josef Hader und Roland Thüringer alles aufgesaugt habe und dann für mich irgendwie gespürt habe, das taugt mir halt auch.
Ja. Ja. Okay, aber es war im Grunde war immer schon der Zug da in die Richtung.
Ich denke schon, irgendwas mit Zuschauen wollte ich immer machen. Also ich habe ja als Kind gut Fußball gespielt, würde ich jetzt sagen. Also ich war in der Kärnten-Auswahl und dann war in der steirischen Auswahl, weil Sturm Graz mich geholt hat, dann war ich bei Sturm Graz. Und mir hat es einfach fasziniert, dass man Leute begeistern kann. Mhm. Und über den Fußball habe ich, weil ich es gut können habe, einfach die Chance gesehen, das so zu tun. Und das war mein erster Kontakt mit Publikum war eigentlich über Sport und Fußball. Ja.
Mhm. Genau. Du warst ja ziemlich guter Fußballer.
Ja, also ich habe, würde jetzt sagen, auch in den Nationalteams gespielt bis zu U19.
Wirklich?
Ja, und beim Ibiza Osim, der ist jetzt 80 geworden, bei dem habe ich trainiert 2,5 Jahre, auch bei den Trainingslagern bei Sturm Graz in der Kampfmannschaft dann und so. Aber ich würde sagen, ich war mit 14 sensationell, mit 16 war ich in Ordnung, mit 18 war ich okay, mit 20 wäre ich im Nationalteam gewesen. Okay. Es ist so, also eigentlich eine typische österreichische Fußballkarriere.
Ja, stimmt. Und dafür gegengleich bist du als Comedian immer besser geworden. Kann man so sagen?
Ja, es war sehr skurril, weil ich habe ja dann auch bei der Antenne Steiermark angefangen und habe dann dort die Sportreporte vorbereitet und gelesen auf Sendung. Und auch die Interviews. Ich war damals noch Sturm Graz Spieler und habe gleichzeitig aber nach dem Training den Ibiza Osim interviewt, also meinen eigenen Trainer,
okay.
Was er zum Spiel am Wochenende sagt zum Beispiel. Und es war natürlich da schon ein Comic dahinter, weil ich meine, der Spieler kommt mit dem Mikro. Schräge Sache eigentlich, ja. Also irgendwie habe ich das immer so angezogen ein bisschen, auch dann beim Schulskikurs, dass ich die Einlagen gemacht habe.
Ja. Was für Position warst du im Fußball?
Ich war offensiver Mittelfeldspieler hinter den Spitzen sozusagen und zu Beginn Stürmer und dann der Spielmacher, also so ein bisschen ein Diva, also launisch manchmal am Platz.
Wirklich?
Ja, oft nicht zu sehen und dann plötzlich sehr viel zu sehen.
Okay, war Toni Polster so ein Vorbild für dich?
Na, damals war ich in der Mannschaft mit Ivica Vastic, Hannes Reinmeier und Tomislav Kocian. Wer sich jetzt ein bisschen auskennt im Fußball, das sind doch Spitzenspieler und die waren alle auf derselben Position im Einsatz und ich war dort der Fünfte.
Und du warst nur dazu launisch.
Nur dazu launisch, genau, ja. Also ich habe dann am Trainingslager eher dann auch den Trainer imitiert und die haben eine Gaude mit mir gehabt.
Okay. Und war es dir da schon klar, wo es hingeht?
Also ich sag so, nein, ich habe schon probiert, dass ich den Durchbruch dann trotzdem schaffe. Also Aber mit 19 so habe ich dann irgendwie gemerkt, das war ein einschneidendes Erlebnis bei mir. Und zwar mein Bruder, der mich damals mitgemanagt hat, also bei den Gesprächen, wo es um Verträge gegangen ist, da war ich beim Herrn Schilcher bei Sturm und habe damals aber noch aktueller U19-Spieler. Und wir haben dann gesagt, ja, ich kann mit 1.000 Schilling im Monat jetzt nicht auskommen. Also es sind jetzt umgekehrt 70 Euro. Ich habe gesagt, das geht sich jetzt für mich nicht aus, weil wenn jetzt ein Jean hin ist, ich habe die Hosen nicht schon in Sombate Ungarn gekauft, das geht sich mit Benzingeld nach Ungarn nicht aus, habe ich gesagt. Mhm. Und ob ich nicht 5.000 Schilling kriegen könnte, also es wären jetzt umgerechnet 320 Euro. Und die Antwort war damals, nein, dann suchen wir uns einen neuen Jungen.
Echt?
Ja. Und
das war es dann, oder wie?
Für mich war es das dann eigentlich, ja, weil ich meine, das war schon eine konkrete Ansage. Gut, vielleicht hat er auch gemerkt, sie planen halt nicht mit mir, das ist ja okay. Das passiert halt so. Mhm. Das war eine blöde Zeit damals, muss man auch sagen, weil damals ist das Bosman-Urteil gekommen. Es waren damals 5 Legionäre spielberechtigt, glaube ich. Und nach dem Bosman-Urteil waren 15 oder 20 aus dem EU-Raum spielberechtigt. Mhm. Und dadurch sind natürlich viel, viel mehr Spieler gekommen.
Ja, klar.
Und die Manager haben natürlich dann auch ein bisschen Fluktuation gehabt mit den Spielern, weil sie halt den geholt haben, den wieder weiterverkauft haben. Und intern ist da vielleicht auch ein bisschen ein Geschäft dahinter gewesen. Aber letztendlich, und das möchte ich schon betonen, liegt es an einem selber. Also wahrscheinlich war ich nicht gut genug. Also sonst wäre das so nicht passiert, womöglich.
Ja, oder das ist ja total selten. Oder dass man in zwei Dingen so talentiert ist. Und du hast ja dann auf das andere verlegt, wahrscheinlich auch, oder?
Ja, ich habe parallel schon gespielt damals und war für mich schon irgendwo klar, ich möchte auf die Bühne auch gehen. Und habe schon Programme geschrieben, eigene, schon parallel zum ersten Radioeinstieg habe ich schon für die Bühne was im Kopf gehabt und bin dann auch parallel dann auf die Bühne gegangen mit 2 Kollegen und wir haben dann halt so einen unterhaltsamen Abend, man könnte es Kabarettabend nennen, gemacht. Mhm. Also eine Dramaturge hätte es zerrissen, wahrscheinlich, aber fürs Publikum war es trotzdem witzig. Wir haben uns nichts geschissen auf gut Deutsch und haben gesagt, wir spielen einfach einmal.
Und du hast das Gefühl gehabt, das wäre so ein Weg für dich. Auch wenn er übers Radio führt, aber da soll es mal hingehen.
Ja, das habe ich mir schon vorstellen können, definitiv, ja. Und ich bin dann als Sportreporter bei der Antenne Steiermark immer mehr in die Comedy-Schiene gekommen und habe dann die Morningshow gestaltet dort mit lustigen Beiträgen, ich habe Sitcoms geschrieben, ich habe schon die Telefonstreiche dort gemacht. Und so hat das Ganze begonnen, ja.
Aber du hast nie eine Ausbildung oder irgend sowas gemacht?
Nein, ich habe die Matura fertig gemacht in Graz und...
Ich meine, Ausbildung jetzt nicht im Sinne von Berufsausbildung, sondern auch in Richtung Schauspiel oder irgend sowas.
Das nicht, aber ich habe mich natürlich dann schon informiert und zwischendurch habe ich mich dann mit Leuten getroffen, die sie auskennen. Und also ich bin alles andere als beratungsresistent, gerade im Gegenteil. Also ich will andere Meinungen hören und der hat mir dann auch gesagt, mach das so, hat er recht gehabt. Also da bin ich total zugänglich, aber ich wollte halt meinen eigenen Stil nicht verlieren, den ich für mich gefunden habe und so möchte ich sein. Mhm. Und zu Beginn, am Beginn der Karriere äfft man vielleicht irgendwann nach. Also bei den Sportreporter-Geschichten bei der Antenne war das so, ich habe geklungen wie der Robert Seger teilweise.
Weil das, ja. Aber damals unabsichtlich, oder wie?
Grüß Gott und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute hier im Fußballstadion. Also
Ja, mittlerweile ist das ja, hast du das zur Perfektion gebracht, aber damals war das noch unabsichtlich.
Damals war es unabsichtlich und dann haben sie gesagt, du klingst wie der Säger, das wollte ich dann aber nicht. Nicht, weil der Säger schlecht ist, sondern weil ich da gerne sein wollte. Und dann war es so, ich habe dann tatsächlich mir 10 Jahre überhaupt keine Comedy angeschaut. Da war gerade die Hochzeit auch von Stefan Raab und so im Fernsehen und ich habe mir fast nichts angeschaut damals, weil ich einfach meinen eigenen Stil entwickeln wollte.
Du hast da absichtlich nichts
angeschaut? Ich habe mir absichtlich nichts angeschaut, echt? Ja. Also ich habe gar nicht gewusst, was so dann passiert in der Szene, weil ich halt einfach meinen Weg finden wollte.
Ja. Na, das ist gut gelungen. Ja, nein, wirklich, ja.
Ich hoffe natürlich, ich meine, viele Gag-Zugänge sind ähnlich, logisch, wir denken über Aktualität ähnlich nach, wenn du jetzt Satiriker bist, würde ich jetzt sagen, oder Comedian oder Kabarettist, wie auch immer man das nennen will.
Und dann ist der Weg gegangen von Radio Steiermark
zu Antenne Steiermark.
Entschuldigung, Antenne Steiermark direkt zu Ö3.
Direkt zu Ö3, ja. Die haben mich gefragt, ich glaube, das war 1999 oder 98, der Bogdan Roscic, der jetzige Staatsoperndirektor.
Ich weiß, ja.
Genau. Der hat mich gefragt, warum ich das nicht für Ö3 mache, was ich da bei der Antenne mache. Und ich habe ihm damals abgesagt, Und das hat ihm total taugt, weil noch keiner abgesagt hat bei ihm.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber er hat genau gemerkt, ich will einfach meine Arbeit vollenden. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt abhaut, sondern ich habe gesagt, nein, ich produziere da noch ein Album und das muss ich fertig machen und dann habe ich da noch 10 Gigs und ich möchte das hier ordentlich beenden und dann hören wir uns vielleicht in einem halben Jahr nochmal. Und das, er hat es aber so lässig gefunden eigentlich, diese Eigenschaft, dass er dann nach einem halben Jahr wirklich wieder angerufen hat. Es war überhaupt schräg zu Beginn. Bei mir das Handy geleitet und da war die Sekretärin von Bogdan Rostschitsch dran und die sagen, da ist Ö3. Und ich habe gerade in dieser Zeit auch die Scherzanrufe gemacht bei der Antenne. Und jetzt habe ich gedacht, da will mir jetzt eine legen. Ja, ja. Dann habe ich tatsächlich gesagt, ja, ist schon gut, ich habe keine Zeit. Habe aufgelegt und dann, glaube ich, 2 Stunden später haben sie nochmal angerufen und haben gesagt, da ist wirklich Ö3 und der Herr Rostschitsch würde gerne sprechen mit ihnen. Und so irgendwie ist das zustande gekommen. Ja. Und dann haben wir zueinander gefunden halt dann.
Danach. Ja. Und kannst du dich nur erinnern, was ihm so taugt hat damals an dir? Also was hast du damals bei der Antenne Steiermark gemacht, worauf er dann reagiert hat?
Ich glaube, es waren die Scherzanrufe.
Ja.
Also er hat das erste Album hat er auf seinem Schreibtisch gekriegt und er hat mir das auch wortwörtlich gesagt, gedacht, was wird denn das wieder für ein Blödsinn sein? Und dann hat er sich das angehört und dann hat es ihm eigentlich sehr gut gefallen, weil er selber bei jedem Anruf 2-3 Mal lachen hat können. Und ab dem Zeitpunkt war für ihn klar, der muss eigentlich her.
So. Cool, sehr cool.
Und für mich war es einfach damals, wenn man jung ist, ich meine, man denkt ja nicht so strategisch oder so, sondern für mich war es eine notwendige Veränderung. Jetzt passt, dass ich auch von Graz einmal nach Wien komme und den nächsten Schritt mache. Ob der jetzt viel besser ist als der andere, habe ich mir gar nicht so überlegt, sondern ich habe es einfach gespürt, das wird funktionieren. Und dann habe ich es gemacht.
Wie ein Fußballtransfer.
Ja, man spürt es, genau. Und irgendwann sagt man muss sich ein bisschen verändern. So könnte es weitergehen. Und ich war selten in Wien natürlich vorher. Also ich war nicht einmal bis 14 in Graz. Ich habe den Jakominiplatz in Graz gar nicht gekannt.
Wirklich?
Ja, und bin dann raus ins Internat. Meine Mutter hat das mit dem Vater alles organisiert und mein Bruder. Und da war ich dort. Am Wochenende habe ich geschlafen bei einer Familie. Der Sohn hat auch bei Sturm gespielt. Da waren wir in so ein Einfamilienhaus und haben dort halt unsere Geschichten gemacht.
Ja. Aber das heißt, du warst immer schon sehr fokussiert dann eigentlich auch?
Das war immer. Wenn ich was gemacht habe, dann halt immer mit voller Inbrunst. Ja.
Okay.
Ich sage auch deswegen so wenig zu, weil man so viel zusagt, dann kann man nicht alles hundertprozentig machen und dann mag ich das nicht tun.
Und dann bei Ö3, da warst du ja, glaube ich, bis vor ein paar Jahren, glaube ich, noch, oder?
Ja, ich bin jetzt regelmäßig trotzdem noch dort, aber ich bin jetzt vertraglich, bin ich freier Mitarbeiter und liefere was ab und dann entscheidet sozusagen jetzt vom Regulativ her Ö3, ob sie die Geschichte haben wollen. Und ja, nachdem ich halt dort eingespielt bin, natürlich habe ich da eine hohe Quote, dass das, was ich dann liefere, auch dort passt.
Ja, klar.
Das ist klar. Aber ich habe mich dazu entschieden, weil ich einfach auf Tournee war und wenn ich 120 Mal im Jahr spiele, dann kann ich halt nicht als Fixangestellter von Linz in der Nacht noch zurückfahren und in der Früh bei der Sitzung sitzen.
Ja,
jetzt, ich sage es jetzt ganz einfach, aber so ist es. Und dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht mehr und wir einigen uns auf eine freie Mitarbeiterbasis, aber trotzdem bin ich natürlich immer wieder drin und mache Sachen. So.
Und hast du da das Tagesprogramm mitgestaltet zum Teil?
Ja, genau, für den Wecker gleich von Anfang an, ab 2000. Und damals war ja das eine Wahnsinnsabteilung zu Beginn. 2000 bis 2005 waren wir, glaube ich, 15 Programmgestalter, die auch Comedy-Stimmen waren und Comedy geschrieben haben und Kabarett gemacht haben. Also vom Fred Schreiber bis Oliver Bayer über Gregor Barzal, super Comedy-Autor, Rolf Lehmann von den Comedy-Hirten, der Christian Schwab. Mhm. Also es waren einfach professionelle, hochprofessionelle Schreiber und Darbieter. Ja.
Ah ja, okay. Der Fred Schreiber war dann später noch mein Chef bei FM4.
Ja, schau, ja, Wahnsinn, genau, ja. Sendung ohne Namen hat er dann auch im ORF gehabt. Ja, großartig, ja. Der hat den Fred Kombüs damals gehabt.
Ah ja, richtig, genau.
Super Rubrik.
Ja, und wie ist bei dir dann sozusagen der Entschluss gereift, dass du auf die Bühne willst?
Wie ich gekommen bin, habe ich schon gemerkt, da können so viele Leute Stimmen imitieren und ich kann das auch. Und ich habe im Hinterkopf immer gehabt, wir müssen zu viert auf die Bühne. Es war damals auch die Nachfrage vielleicht nach einer Gruppe gegeben, weil es hat sich da in dem Segment wenig getan. Und ich habe dann gesagt, okay, gründ mal eine Gruppe. Da war der Peter Meutzi dabei, mit ihm habe ich das Ganze vorangetrieben. Dann der Rolf Lehmann, die Marion Petritsch aus Graz. Dann war noch der Herbert Haider dabei und ich, ja, sie haben vergessen. Das waren alle Comedy-Hirten damals, wir haben das Comedy-Hirten genannt, ja. Wir haben das Comedy-Hirten genannt damals, warum auch immer.
Das ist eine gute Frage, das habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, warum eigentlich?
Es war so ein Bruch, die Hüter der Comedy, die Comedy-Hirten.
Ach so, echt?
Ich weiß es selber nicht genau, also ich glaube, wir haben keinen passenden Namen gefunden und dann war Comedy-Hirten noch irgendwie...
Das, wo nichts dagegen spricht. Das wird ja dann oft. Oft wird es ja dann, in so Kollektiven wird es ja dann oft das, wo niemand was dagegen hat.
Ja, genau. Ja. Ich würde sagen, so war's. Also, weißt du, wie nennst du eine Gruppe, die jetzt, wo jetzt jeder 20 Stimmen imitieren kann, die Doppelgänger langweilig. Aber ich glaube, die Fantastischen Vier, die werden sich jetzt zu Beginn gedacht haben, ich weiß nicht so recht, wir sind die Fantastischen Vier. Aber, ja. Aber die Musik hat es dann ausgemacht, ja, dass genau. Das halt gerechtfertigt ist, dass sie so heißen. Und ja, manchmal wird der Name im Laufe der Karriere besser, weil das er stimmt. Gelernt ist und weil die Qualität passt, dann schaut sie sich gerne an.
Ich denke mir so, das denke ich mir auch manchmal. Red Hot Chili Peppers denke ich mir oft, das ist auch so ein Name, oder? Das ist eigentlich kein guter Bandname, aber die Band ist halt sehr gut.
Ja, genau, das glaube ich gibt's wirklich. U2 sagst du ja, okay.
Stimmt, ja.
Stell dir vor, jetzt die Geschichte drehen wir zurück und dann sitzen die zusammen, wir heißen U2, benannt nach dem Bomber. Oder was das war, ich glaube, das war irgendwas ein Flugzeug.
Ja, stimmt. Und ihr habt euch dann zu viert formiert und ab dann ist losgegangen.
Ja, ab dann ist losgegangen, also 2003, 2004, glaube ich, war unser erster Auftritt. März 2003 war Premiere, glaube ich, oder 2004. Hui, muss ich jetzt nachschauen. Und dann waren wir halt unterwegs zu viert. Das erste Programm, da waren alle Prominenten in einem Mordfall verwickelt, im Zuge der gemeinsamen Aufzeichnungen für die Fernsehshows. Also da waren parallel die Promi-Millionen-Show, der Assinger und drei Gäste. Dann hat es gegeben Herzblatt, dann hat es gegeben die Zeit im Bild, dann den Formel 1 Grand Prix mit dem Brüller. Und da waren alle Prominenten, die wir imitieren können, waren quasi in diesen 10 Minuten, wo ein Schuss fällt, im Studio oder auch nicht. So, und dann treffen sich alle beim Buffet und dort, da kommt man drauf, dass dort ein Manager ermordet ist, waren der Prominenten. Also in unserer Story war das ein Manager für alle Prominenten. Aha. Und der Marcel Reichanitzky hat dann versucht, da den Fall zu lösen. A la Agatha Christie in
Wahrheit. Sehr gut. Ja? Sehr gut. Aha.
Und dann waren natürlich die Prominenten in einem völlig anderen Setting plötzlich. Mhm. Also da wird der Brüller beschuldigt, jemanden umgebracht zu haben. Oder der Niki Lauda damals noch. Oder Hans Krankl oder Armin Assinger, wie auch immer. Und die haben dann die Alibis. Und die Alibis waren dann immer dieser 10-Minuten-Ausschnitt, wo der Schuss gefallen ist, haben wir dann die Sendung parodiert.
Ah,
also die 10 Minuten, und dann hast du den Schuss gehört, okay, die 4 können es nicht gewesen sein.
Weil ja, die waren auf Sendung.
Genau, und der Ranitzky hat einen nach dem anderen, hat er dann verhört und es ist dann immer weniger geworden.
Ah ja, aber jetzt kann man schon spoilern, wer war es im Endeffekt?
Im Endeffekt, es war ein halboffenes Ende, weil es hat noch eine fiktive Figur mitgespielt, das war der Professor Kaiser damals. Das Allerlustigste war, also jeder hat ein Alibi zum Beispiel, oder ein Motiv, sagen wir so. Jeder hat ein Motiv, Alibi ist falsch, Motiv. Und zwar zum Beispiel hat der Krankl gestanden, dass es Cordoba nie gegeben hat. Das hat nur der Eddie Finger frei erfunden. Und das hat der Eddie Finger, also das hat der Manager gewusst. Und dann hat die Gerda Rogers gesagt, sie schreibt eigentlich die Horoskope aus der Kronenzeitung von der Frau Helga ab. Das hat der Manager gewusst. Also so waren die Motive verteilt. Mit Open Ende. Aber das Allerlustigste war, der ORF hat dann die Geschichte ausgestrahlt. Und weil du gefragt hast nach dem Täter, der ORF hat es tatsächlich dann zusammengebracht, weil sie gekürzt haben, dass sie die letzten 10 Minuten
gestrichen haben,
ja.
Das heißt, man hat es nie erfahren dann, wenn man es über ORF gesehen hat.
Nein, da war das Ende war geschnitten.
Und dann hast du irgendwann einmal, das habe ich jetzt in der Vorbereitung, habe ich ein Interview gesehen, da hast du gesagt, du hast irgendwann einmal geistige Platzangst bekommen dann bei den Comedy-Hirten, weil so viele Stimmen gleichzeitig auf der Bühne waren, dass du dir dann gedacht hast, eigentlich geht es ja mit deine 20er aus, Abend oder so. Stimmt das?
Teilweise stimmt's, es ist eine lustige Formulierung jetzt natürlich, aber ich glaube, wenn man jetzt zwei Programme lang, das zweite Programm war ferngestört, der Fernseher geht in eine Selbsthilfegruppe, der Herbert, man spricht ja den Fernseher im Spot, hallo, ja, genau. Ich bin's, dein Fernseher, und reklamiert das schlechte Programm und dann auch wieder das Programm natürlich dann parodiert. Aber ich glaube, wenn man dann so 8 Jahre unterwegs ist, ja, dann hat halt der eine oder andere dann vielleicht andere Interessen. Also ich war für Solo gar nicht bereit vor 30, für mich jetzt gefühlt. Bin da ein Spätstarter. Also irgendwann habe ich das aber gespürt und habe gesagt, ich möchte gerne ein Solo probieren. Aber das war auch der Grund, weil die jeder Einzelne der Gruppe auch andere Berufe im normalen Leben hat. Und ich wollte halt durch und durch Comedian werden und Kabarettist werden. Und das ist mein Hauptberuf und es gibt nichts mehr nebenbei. Und da konnte ich nicht jetzt nur 20 Mal spielen im Jahr.
Ja.
Und das war dann halt schwierig mit den Terminen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, naja, lass mal das derweil einmal. Ich probiere ein Solo. Und dann machen wir wieder eine große Show, wenn es sich ein bisschen beruhigt hat. Weil beruflich war bei jedem dann irgendwie gerade ein bisschen schwierig vielleicht. Und so war die Idee, dass dann mein erstes Solo so funktioniert hat, dass ich eigentlich gar nicht mehr aufhören zum Spülen brauchen.
Ja, ja, gefühlt. Eben.
Also es war
ja
ein Wahnsinn. Das haben wir auch nicht gewusst und dann habe ich das 5 Jahre durchgespült. Und dann haben die anderen gesagt, naja, jetzt machen wir ein eigenes Projekt. Sag ich, ja, bitte. Aber wir sind weder im Streit noch sonst wie.
Ja, ja.
Jetzt nicht ist mehr klar. Mit zueinander. Ja.
Aber das heißt, du hast einfach überhaupt eigentlich dann gar keine Zeit mehr gehabt, dass du bei den Comedy-Hirten nochmal einsteigst.
Dass ich beides mache, war sehr schwierig, ganz ehrlich. Ja.
Klar.
Und ich wollte auch ein bisschen weg von den Imitationen, weil die Eingangsfrage eben war, ich kann mit meinen 20 auf die Bühne gehen, aber Kollisionen zum Beispiel hatte mit Stimmenimitationen gar nichts zu tun. Also da ist nur ein paar Erzählungen über den Hans Krankl, die sind glaube ich drin, und der Bruce Dunnell, den ich da kurz imitiert habe, weil gerade das Fußballmatch im Fernsehen war und der Krankl mein Trainer war, habe ich das natürlich dann reingekommen.
Genau.
Aber ganz anders, als die Gruppe gemacht hat damals mit mir, weil da haben wir wirklich Sketches gespielt. Bei Kollisionen habe ich einfach nur über Erlebnisse erzählt mit der Person.
Genau. So, ja, ja, genau.
Das war der Unterschied dann, ja.
Generell war ja Kollisionen schon sehr stark angelegt an so klassische Stand-up-Programme, kann man das sagen?
Ja, würde ich sagen, ja.
Waren deine Vorbilder dann eher so, ich sage jetzt einmal Michael Mittermeier zum Beispiel oder amerikanische Stand-up-Comedians? Weil du warst fast der Erste, der das in Österreich gemacht hat, glaube ich. So richtig im großen Stil ein klassisches Stand-up-Programm. Und es hat gleich total gut funktioniert. War das genau so der Plan?
War so der Plan, ja. Ja. Also ich habe gemerkt, ich bin eher der Stand-Upper und ich bin eher der sehr schnell schwitzt. schwitzt, herrlich. Switcht.
Ah, ja.
Zwischen den Szenen. Das ist auch ein schwerer Satz, gell?
Ja, stimmt.
Switcht
schon.
Zwischen den Szenen.
Szenen, ja.
Wir haben einen neuen Zungenbrecher, den schreiben wir uns auf.
Du bist einer, der sehr schnell switcht zwischen den
Szenen. 10 verschwitzte Schwitzer, Comedians aus der Schweiz, switchen verschwitzt zwischen
den Szenen.
So irgendwie, genau, den schreiben wir uns auf. Und da hupfe ich halt schnell hin und her und dann wollte das Tempo hochhalten. Stand-up ist ja so Art wie Buckelpisten fahren. Also man hat einen gewissen Rhythmus, links, rechts, Pointe, Blick, aufnehmen, Publikum, Sidestep, wieder zurück, wieder vorn, Pointe. Also das hat eine gewisse Rhythmik, die hat mir so gut gefallen und da habe ich gedacht, das passt zu mir. Wobei man sagen muss, das Programm Kollisionen hat noch beide Elemente drinnen. Es sind ja auch gespielte Nummern drinnen und das geht dann wieder sehr stark ins Kabarett. Deswegen kann man das jetzt gar nicht so genau zuordnen. Mhm. Also das ganz klassische Stand-up würde ich jetzt sagen, ist das, wenn man ganz streng ist, wahrscheinlich dann auch nicht gewesen. Kollisionen.
Das vielleicht. Stimmt. Ja, das stimmt. Aber es war schon sehr stark von dem inspiriert. Und was halt sehr beeindruckend war, du warst gleich sehr professionell in dem, und das hätte mich persönlich so interessiert. Wie bist du an das herangegangen? Wie hast du dich auf das vorbereitet? Hast du dir viel solche Sachen angeschaut? Weil es ist ja doch ein Schritt, sage ich einmal, so vom Radio auch, wenn die Comedy-Hirten schon auf der Bühne waren, dann sich hinzustellen und sagen, okay, ich bin jetzt Stand-Up-Comedian, und dann funktioniert das gleich vor, was weiß ich, wie vielleicht.
Ja, also ich glaube, der Georg Hornsel, der mir managt, der hat mich damals bei einer Probe gesehen und hat dann gesagt, für ihn ist das gegessen, also im positiven Sinne, weil ich gehe auf die Bühne und es funktioniert, ich fülle die Bühne aus. Also man hört mir jetzt zu, was sagt der? Und ich glaube so, das ist der erste Punkt, den kann ich mir gar nicht antrainieren eigentlich. Und er hat gesagt, das funktioniert, das passt. Und dann habe ich halt losgeschrieben. Parallel war ich dann, ich wollte irgendwas jetzt Großes machen im Sinne von etwas, was noch nie da war. Ich war dann sogar in London mit ihm und wir haben dann die Bühne von The Gorillas angeschaut mit den Hologrammen. Studio.
Die Band?
Von der Band, genau.
Wirklich?
Ja, ich wollte die erste Show spielen mit Hologrammen. Aha. Und es war ganz eine nette Idee, und zwar die Hologramme, das ist ja wirklich fantastisch, du projizierst alles rauf, du kannst dann zum Beispiel im Simpson-Film mitspielen, du kannst bei der Titanic wirklich mitspielen und dich einbauen in den Dialog. Und daraus wollte ich wollte dann wieder switchen und dann das Stand-Up weiterspielen und dann wieder in die Szene rein. Das wäre ein völlig anderes Programm geworden als Kollisionen, und wir waren extra dort und haben das angeschaut, wir waren so begeistert, dass wir sogar die Bühne noch schwächer geholt haben, damit wir sehen, wie schaut's aus, wenn das auf einer österreichischen Bühne oben steht und nicht im Studio dort, und sind draufgekommen, funktioniert eigentlich gar nicht.
Geil.
Das kannst du spielen in einem Raum, der genau auf das abgestimmt ist, und da spielst du 30 Mal hintereinander, aber auf Tour kannst du nicht gehen. Da wird eine Folie gespannt, die hat eine Tonne, und wenn der Winkel aber vom Betrachter zu stumpf ist, dann siehst du das Hologramm nicht mehr richtig.
Ah, okay, verstehe. Ja, naja, also, und eine Tonne, das muss man ja auch mal alles auf und ab fahren.
Ja, die Folie hält nur für ein oder zwei Auftritte, da musst du eine neue Folie spannen.
Okay,
Es war sehr aufwendig.
Aber gibt's das überhaupt irgendwo? Weil das habe ich noch nie gesehen. So wie es du gerade beschrieben hast, das hätte ich noch nie gesehen.
Nein, wir haben auch recherchiert. Es gibt in Las Vegas also so was Ähnliches, aber das ist jetzt nicht klassisches Stand-up. Das ist ganz was anderes. Auch. Das wäre ja auch was anderes worden. Und dann haben wir gesagt, schau, ich schreibe jetzt den Text fertig. Das ist viel wichtiger. Und dann gehe ich einfach auf die Bühne und bin da.
Ja.
Und wenn das passt, dann schauen wir, was wir im Hintergrund machen. Und dann ist es letztlich diese LED geworden, die Licht ausstrahlt und die zwischendurch die Stimmung verbessert, und wo ein gewisses Bühnenbild entstehen kann, ohne dass man auf und abbaut, sondern einfach hinten Erzähler Tauchnummer in Kollisionen einfach hinten eine Nummer hat, wo ein Schiff angerissen ist und Wasser, und du tauchst plötzlich ab und bist in der Szene drinnen, ja. Und für Musik, die Musik habe ich mal komponieren lassen, damals vom Oliver Welter.
Ja.
Ja, und vom Herwig, von Naked Lunch. Naked Lunch,
die kenne ich.
Die haben meine Musik komponiert damals.
Echt, war das so? Witzig.
Ja.
Die sind ja auch Kärntner.
Die sind auch Kärntner, und wir waren dann gemeinsam im Studio und die haben das fantastisch gemacht. Also das war schon so, dass ich gesagt habe, ich gehe ein bisschen an einen anderen Weg, ich komponiere die Musik sogar selbst, ich will, dass das rockiger wird und dass es einfach was Eigenes ist, ja. Da habe ich mich schon bemüht, natürlich.
Ja.
Es ist letztendlich lustig oder nicht lustig, so, das ist eh klar.
Ja, das ist lustig. Aber weil du gesagt hast, du gehst auf die Bühne und du bist da. Bist du auf der Bühne jemand anderer als privat? Hast du das Gefühl, dass du eine Bühnenfigur hast?
Nicht wirklich.
Nein?
Nein. Also natürlich spielt man es da ein bisschen anders und übertreibt und erzählt das dann natürlich mit einer großen Begeisterung. Das ist eh klar. Privat schmeißt man halt zwischendurch irgend sowas hin. Das ist halt der Unterschied. Das ist dann halt schon ein professionelles Umfeld und ein professioneller Arbeitsplatz, wo die Lichter angehen, wo alles abgestimmt ist. Und natürlich nimmst du dann eine gewisse Form von Darbietung ein. Aber ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt keine Figur auf der Bühne.
Ja.
Also das ist nicht, also wenn jetzt zum Beispiel beim Alf Beuer zum Beispiel weiß das Publikum lang, ist er wirklich so?
Ja, ja.
Und er ist ja, glaube ich, auch keine Figur, sondern der Alf ist in Übertreibdruck natürlich. Ja. Aber da weiß man es nicht ganz genau. Ist der privat so oder ist er ganz anders? Also ich bin kein Schauspieler und ich bin der Gernot Kulis auf der Bühne, wie er eigentlich zu 80% so ist wie dort oben, würde ich jetzt sagen. Also wenn ich mich jetzt beurteilen sollte.
Und du fühlst dich wohl auf der Bühne?
Sehr, ja. Ich fühle mich sehr wohl. Meine Frau hat immer gesagt, sie hat einmal dann in Kongress in Villach, war sie mit auf Tournee, und dann hat sie rausgeschaut in den Kongress und der war komplett voll. Und dann hat sie Schweißhand gekriegt und hat gesagt, ist ja Wahnsinn, wie kannst du da jetzt rausgehen? Und ich hocke so halt hinten und ich habe nur gewartet, bis ich endlich raus darf.
Cool.
Also echt? Das schon, ja.
Bist du so, hast du Lampenfieber?
Ich würde es nicht Lampenfieber bezeichnen, ich bin so grundnervös. Ich habe halt mir angeeignet, je professioneller in der Vorbereitung bin, umso weniger nervös bin ich dann, wenn ich raus muss.
Ah ja, ist das bei dir sozusagen wie in der Schule? Du bist gut vorbereitet und brauchst dich vor der Prüfung nicht fürchten.
Ich denke, ich bin gut vorbereitet und deswegen traue ich mir auf der Bühne Sachen zwischendurch, die noch nie geschrieben worden sind, die gerade entstehen, weil ich halt auch weiß, ich weiß, wo der sichere Hafen ist und ich weiß, welche Nummer funktioniert und da kommen wir dann halt dort wieder hin.
Verstehe. Das heißt, du hast so Improvisationsbögen, so kleine Exkurse drinnen?
Immer, ja. Also auch regional gibt es Unterschiede. Wenn ich in Wien spiele, spiele ich anders als in Graz. Ich bin in Graz aufgewachsen. Mhm. Das heißt, in Graz zum Beispiel erzähle ich zu Beginn vielleicht 3-4 Geschichten, die ich nur in Graz erzähle.
Ah ja.
Oder in Kärnten zum Beispiel, ja. Oder jetzt, weil ich so oft in Linz war, ist da was entstanden. Mhm. Also das ist regional immer ein bisschen anders und ich tue mir das auch immer an und schaue, was regional so passiert ist, worüber jetzt gerade die Leute alle reden dort und dann versuche ich vielleicht sogar eine kurze Nummer dazu zu schreiben, wenn ich die Zeit habe.
Ah ja, okay. Also, stößt du Unterschiede fest zwischen Regionen im Publikum? Oder sagen wir mal, sind die Vorstellungen bei dir anders tendenziell, wenn du über Land spielst oder in Wien oder in Städten?
Ja, einen gewissen Unterschied kennt man ja und es ist definitiv so, dass in Wien natürlich es ganz viele Künstler gibt. Das heißt, das Publikum, das regelmäßig in die Shows kommt, ist natürlich auch ein bisschen abgebrühter, weil es einfach viele Sachen schon kennen und sind daher routinierter einfach. Ja, würde ich jetzt sagen, und wenn du da Routine hast, dann sitzt du zwischendurch einmal drinnen und schaust, was da halt passiert, aber bist nicht gleich halt euphorisch. Wenn du jetzt zum Beispiel in die Turnhalle Birkfeld kommst zum Beispiel, wo halt weniger stattfindet, was das Kabarett angeht, ja, dann ist dort die Vorfreude schon so groß, dass einfach die Atmosphäre schon vor der Show riesig ist. Das ist vielleicht der Unterschied, aber generell würde ich sagen, dass es sich in Sachen Humor nicht viel unterscheidet. Die Regionalität macht es dann auch wieder ein bisschen aus, weil die Sprache ist dann oft, ist halt anders durch den Dialekt und dadurch entsteht eine Eigenheit einfach, wie dort Pointen verkauft werden zum Beispiel. Mhm. Mundart verkaufst du Point ganz anders als auf Hochdeutsch. Ja. Und das merke ich dann in den Regionen, in den Einzelnen, dass das dann dort vielleicht auch so ist.
Mhm. Und in Deutschland hast du, glaube ich, auch schon gespielt.
Ja, vor Corona wollte ich zum ersten Mal in München das ein bisschen hochspielen, Kollisionen auf Bayerisch quasi, also eine bayerische Ausgabe von Kollisionen und der Deutsche. Und leider Gottes konnten wir dann die Premiere im Lustspielhaus nicht machen.
Ah ja.
Und deswegen habe ich dann, da war es das wieder ad acta gelegt. Ja. Also wir haben, glaube ich, 10 Termine abgesagt und es hat gut funktioniert. Die Probentermine waren super im Vereinsheim in München. Auch eine kleine, schöne Location. Und die waren fantastisch, die Probetermine. Deswegen haben wir gesagt, ja, das wird funktionieren, das ist super. Die Österreicher mögen es eh so gern. Es sind ja auch schon viele draußen, die spielen. Und,
ja. Aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen.
Leider.
Okay.
Schaut um.
Aber dafür ist dann was anderes gekommen bei dir, nämlich das Ministerium für Irreweis.
Ja.
Das ist, wie soll man sagen, ist das aus der Not geboren oder eher eigentlich? War Corona für dich ein Glücksfall? Fragen wir mal so.
Nein. Definitiv nicht. Also das war ein Trieb von mir. Ich habe mir die Konferenzen angeschaut und habe mir gedacht, ich muss da was machen. Und dann habe ich versucht, dass ich stimmlich hinkomme und ich habe dann kurz einen Prozess gemacht und habe dann sofort die Julia Sobieszek angerufen von der Agentur Sobieszek und da habe dann gesagt, pass auf, wir brauchen gute Masken. Es muss eins zu eins so ausschauen. Ich schreibe den Text mit dem Gregor zu den Konferenzen, wir parodieren die und dann hat der Schmähhammer damit begonnen. Also der Herr Nehammer als Karl Schmähhammer. Und dann habe ich den Rudi Warnschober gehabt. Dann ist der Bundesminister, der Heinz Spaßmann, dazugekommen. Und dann letztendlich der Daniel Sattler mit dem Kurz.
Ja, und wo hast du den Daniel Sattler kennengelernt? Das ist ja kongenial, kann man wirklich mal, das Wort wird so oft verwendet, aber in dem Fall finde ich, stimmt.
Es flutscht, es passt einfach super. Der Daniel hat bei Ö3 den Kanzler imitiert. Aber wir haben nie Kontakt gehabt, weil ich ja nicht drin bin täglich, sondern ich habe das auch nur gehört im Radio. Denke ich mir, der ist aber gut. Also die Stimmenimitation ist ja wirklich fantastisch. Und irgendwann einmal so, wo ich meine ersten 3 Figuren im Bundesministerium für Irreres bekannt gemacht habe, habe ich mir gedacht, wir brauchen den Bundeskanzler. Und ich hätte nie so hinbracht wie der Daniel.
Ja, niemand, das ist der Beste, finde ich, oder?
Ich finde auch, ja. Also ich würde sagen, mit Fast mit Abstand. Mm, es ist, er ist wirklich so 1:1. Ja. Das klingt fantastisch. Er schaut auch super aus im Kostüm.
Stimmt, ja.
Also da passt wirklich alles.
Mhm.
Und dann hat er gesagt, ja, freut sich, er ist sofort dabei. Und dann haben wir uns regelmäßig getroffen mit immer aktuellen Tests vor der Aufzeichnung, weil da viele geschrieben haben, seid ihr getestet. Mhm. Ja klar, sind wir getestet, wenn wir im Studio stehen.
Mhm.
Und dann haben wir das so gemacht, ja.
Und jetzt der Rest ist, glaube ich, wir können fast schon so Geschichte oder zumindest 100.000 Klicks mindestens pro Video, oder?
Ja, das war arg. Also wir haben mehr Aufrufe gehabt, glaube ich, auf Facebook 1,4 Millionen.
Wirklich wahr?
Auf ein Video, ja. Also okay. Das war schon fein. Also ich würde trotzdem, weil du gesagt hast, aus der Not ist es entstanden, das stimmt schon. Weil ich natürlich, wenn ich jetzt 4-5 Mal spiele in der Woche, hätte ich es wahrscheinlich so nicht umgesetzt für online. Da habe ich ja keine Zeit dafür gehabt.
Ja.
Aber mit den Videos selber natürlich, es war ein Spaß und ich glaube, dass viele Leute einen Spaß dann gehabt haben in der Zeit, wo wenig Spaß war. Erstens deswegen habe ich es gemacht. Zweitens natürlich auch für mich, dass ich was mache.
Mhm.
Und ansonsten gibt man eher viel Geld aus, wenn man so ein Video macht, als dass man was reinholt. Also Geschäft war das natürlich keines, ja, wenn das viele glauben würden.
Nein, das glaube ich auch nicht. Aber ich sage jetzt einmal, du hast über diesen, unter Anführungszeichen, Umweg sehr viele Leute erreicht und auch sehr viele Leute überzeugt.
Ja, ich hoffe, ja. Ich denke auch. Also das merkt man schon bei den Posts und so weiter, dass das gut angekommen ist, ja.
Ja, es ist ja, eins kommt immer vor bei den Posts drunter, nämlich du hältst der Regierung einen Spiegel vor. Mhm. Und jetzt wäre natürlich so eine klassische Journalistenfrage dazu, willst du der Regierung einen Spiegel vorhalten oder willst du es aus Spaß und der Freude machen?
Ich halte ein bisschen der Regierung einen Spiegel vor, aber auch der Gesellschaft, weil wenn du jetzt vor anderthalb Jahren gesagt hättest, du darfst nur noch zu viert im Raum sitzen, du musst mit Maske in den Supermarkt gehen, unser Leben hat sich komplett verändert, dann hättest du gesagt, das ist irre. Deswegen Bundesministerium für Irreres und jetzt gibt's noch die Figuren, die das immer ernsthaft verkünden. Also wenn man jetzt von einem anderen Planeten daherfliegen würde und dort ist es eben nicht so, sondern so, wie es vorher war bei uns, dann würde er sagen, was ist da jetzt los? Der sagt allen Ernstes, ihr dürft nur noch zu viert im Raum sitzen. Das ist so lustig eigentlich.
Das
so stimmt, traurig ja, gleichzeitig ja, es stimmt. ist. Es ist so witzig und das war für mich Satire pur. Ganz ernst zu sagen, du musst mit einer Maske in den Supermarkt, du darfst nur noch zu viert, du darfst niemanden mehr treffen, haltet Abstand. Das ist so schräg.
Ja, voll. Ja, voll.
Ein Science-Fiction-Buch, es ist wirklich fantastisch. Und das ist das, glaube ich, und natürlich sind gewisse Verordnungen auch skurril, ja.
Ja.
Also, und das, da kann man dann sagen, ein bisschen den Spiegel vorhalten, eher logisch. Ich meine, wenn ich zum Beispiel im Restaurant draußen sitzen darf, im Felden war so zum Beispiel, und dann gehst du am Abend nach dem Essen auf der Straße alleine zum Auto und du musst dann dort die Masken aufsetzen und in der Gesellschaft aber nicht.
Ja, genau.
Ja, das ist dann lustig. Ja, da muss man was machen draus, glaube ich.
Ja. Wenn du das Jahr 2020 in einem Satz beschreiben müsstest, wie würde der Satz lauten?
Es war ein sehr, sehr schräges Jahr.
Hast du manchmal Angst gehabt, dass du es verlernt hast?
Man hat das witzigerweise immer. Die anderen haben es nicht, die mich kennen. Aber selber hat man das Gefühl. Ich kann nicht mehr spielen. Ich merke mir nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, wie es tun soll. Ich bin nicht fit. Was ist los?
Und hast du das Gefühl, dass du durch Corona auch was über dich selber gelernt hast?
Ja, dass ich mir meine Erfolgserlebnisse, dass die mit Publikum zu tun haben und dass die einfach mit Menschen zu tun haben. Und je weniger Menschen ich sehe, umso schlechter geht's mir. Ja, also das habe ich schon gemerkt. Ich definiere mich definitiv null über Material oder über sonst was, sondern einfach nur um die wöchentliche, beinahe tägliche Relevanz, etwas zu tun, wo andere auch Freude haben.
Und was machst du dann, wenn du allein bist? Tust du viel lesen, Serien schauen, solche Sachen, Musik hören?
Alles, was du jetzt gesagt hast, mache ich. Und ich habe mir sämtliche Sportsender runtergeladen, also auch die Online-Anbieter und habe sehr viel Sport geschaut. Also ja.
Du bist ja selber Sportler nach wie vor.
Genau, ich habe ja lang Fußball gespielt, jetzt habe ich mir lang wenig Fußball geschaut, ehrlich gesagt, aber jetzt habe ich in dem Jahr, glaube ich, sämtliche Spiele, also ihr könnt da von Mannschaften Namen sagen, die wären mir zuerst nicht eingefallen.
Ah ja, und du spielst Eishockey auch noch?
Ich spiele Eishockey, jeden Montag spiele ich Eishockey normalerweise, ja. Jetzt in der Pandemiezeit ist das natürlich auch abgesagt worden, aber da baue ich mich so richtig aus und Eishockey ist ein super Sport, weil du ständig im anaeroben Bereich bist und da tust du natürlich schwer, an was anderes zu denken, als an das, was du gerade machst. Und deswegen ist das für mich ein super Ausgleich.
Ja. Und was hörst du für Musik?
Ich höre wirklich quer durch. Das kann man gar nicht so zuordnen eigentlich bei mir. Bin voll interessiert in alle Richtungen. Und es ist bei mir immer situationsbezogen. Also ich bin jemand, der so quasi wie bei einem Film die richtige Musik dazu sucht.
Ah ja.
Und das pusht mich dann. Und das kann beim Laufen die Musik sein und beim Nachdenken die Musik. Mhm. Aber sie muss zur Atmosphäre passen, weil sonst ist Musik auch schnell ein Störfaktor. Aber nachdem ich mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen kann, suche ich es mir halt dann so gezielt aus, dass mir jetzt gerade passt.
Der perfekte Soundtrack
zum Leben. Der perfekte Soundtrack zum Leben, würde ich sagen. Mhm. Ja, den suche ich mir da.
Und kannst du Dinge empfehlen, Bücher, Serien?
Boah, ich habe jetzt, weil es viele gesagt haben, dass es gut ist, habe ich geschaut, Haus des Geldes, jetzt bin ich wahrscheinlich da schon hinten nach, auf Netflix, aber ich habe die ganz, ganz, ganz spannend gefunden. Mhm. Nicht jede Folge, aber die fand ich ganz nett eigentlich, das hat mir taugt. Jetzt werden sie alle denken, schau mal, Haus des Geldes, bist du deppert, da geht's zu. Ist sehr actionreich, muss man dazu sagen. Was ich mir gerne angeschaut habe, sind die ganzen Dokus und Biografien über prominente Menschen, die dann auch so laufen. So, da muss man nicht immer das Buch lesen. Mhm. Das ist in Dokus mittlerweile auch sehr, sehr gut aufgearbeitet.
Ah, das schaust du gerne.
Schau ich gern.
Ja. Googlest du dich selber?
Ich mache das zwischendurch, wenn ich auf News dann klicke, dann sehe ich irgendwo einen Artikel, einen Zeitungsartikel, wo ich irgendwo ein Interview gegeben habe zum Beispiel, der erscheint dann online. So mache ich es, würde ich sagen, ja.
Ja. Mhm. Und wie informierst du dich generell so über Weltgeschehen?
Über alle Medien, die es gibt, kann man sagen. Also die mir bekannt sind, würde ich jetzt sagen. Also das läuft dann parallel irgendwie ab. Fang beim Aufstehen über Radio hören an, über den Wecker hören geht hin bis alle Online-Medien, dann lese ich mir die Zeitungen durch und switch auf den Fernsehkanälen durch die Gegend. Also ich tue eigentlich.
Also bist du so ein Medien-Junkie eigentlich?
Medien-Junkie, ja schon, weil es mich interessiert einfach, was so passiert. Und ich muss ja auch, ich verwerte ja auch dann gewisse Dinge für mich.
Ja.
Ich bin
ja
auf der Suche nach Inhalten auch, ja.
Wenn du ein Video hättest von einer Situation in deinem Leben, wenn du dir irgendwas aussuchen könntest, welche Situation würdest du wählen?
Boah. Das ist eine schöne Frage. Jetzt muss ich mal filtern zwischen den 100 Szenen. Wahrscheinlich, wir haben wirklich eine schöne Hochzeit gehabt. Und es war sehr emotional und schön. Davon habe ich aber ein Video. Also vielleicht vom Antrag, weil da macht sich meine Frau manchmal lustig drüber, weil ich war sehr emotional beim Antrag und das hätte ich gern sehen, weil das dürfte ziemlich schräg gewesen sein. Ich war unglaublich aufgeregt. Komisch. Mhm. Da habe ich kein Video davon.
Ja. Und wie hast du den Antrag gemacht?
Den Antrag habe ich so gemacht, dass ich eine Best-of-CD zusammengestellt habe, damals noch fürs Auto. So quasi ein Warm-up mit den Songs, die wir beide gern haben. Und habe das einfach reingelegt und so, hey, der Song ist cool. Ah, der ist auch cool. Sag, ja, haben wir immer gehört und so. Und dann sind wir halt so durch die Stadt gefahren in Wien und da bin ich zu dem Café ausgefahren, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Und da drin habe ich den Antrag gemacht und das Geile war, das Kaffeehaus war leer. Es war nur ich drin dann mit ihr.
Hast du das so inszeniert?
Nein, es war so. Es war leer, es war niemand dort sonst.
Super.
Sonst hätte ich mich mehr zusammengerissen, glaube ich.
Und du warst nervös, das finde ich eigentlich irgendwie gut.
Ja, weil ich sehr wählerisch bin im Sinne von, wenn ich Entscheidungen trifft, dann stehe ich total dazu und dann ist das für mich einfach wirklich ein Statement und ein Zeichen und sonst tue ich das nicht. Also ich mache keine Entscheidungen, weil ein anderer sagt, es wäre gut, sondern ich schätze das für mich halt ein. Taugt's mir? Ist das ehrlich? Ist das gut? Ist das authentisch? Und wenn es mir taugt, dann tue ich es und dann stehe ich auch drüber und mache das und ja, sowas. Und das war so eine Entscheidung fürs Leben, wo ich gesagt habe, ja, das ist für mich ganz klar. Und es war eigentlich, wir waren ja vorher schon länger zusammen, das heißt, es war eigentlich gar nicht jetzt so wirklich wie keine Ahnung, es fällt was vom Himmel ab auf einmal eine Entscheidung, sondern das war eigentlich eh der logische Schritt für uns, weil wir dann auch Kinder gekriegt haben und so.
Mhm. Apropos, wenn du einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntest, aber nur einen für den Rest des Lebens, was wäre das?
Könnte einen langen Satz machen, einen langen Schachtelsatz. Ja. Verlier nie das Kind in dir, mach das, was dir Spaß macht und arbeit nie für schlechte Menschen.
Wow. Welcher Lehrer hat dich in der Schule am meisten beeinflusst?
Ich habe Gott sei Dank sehr wohlwollende Lehrer gehabt, die mit denen ich dann danach auch Kontakt gehabt habe und nach wie vor habe. Und ich war im Internat, also wir haben ja, ich habe in einem Trakt gewohnt, das hat sich Familie genannt, da waren 25 Kinder oder weniger als 20, glaube ich, schätze ich. Und da waren halt Lehrer dort, das waren so quasi die Familienoberhäupter sozusagen. Und da habe ich Glück gehabt, weil die einfach extrem empathisch waren und sozial kompetent und nett. Und das, die haben mich sehr geprägt, ja. Für den Professor Kaiser waren es dann andere, weil da habe ich, das war ein Sammelsurium aus drei Professoren, würde ich sagen, so ist der Kaiser entstanden.
Ah ja. Was war das beste Konzert oder Festival, das du erlebt hast?
Mir hat irrsinnig taugt, wo wir in einer Gruppe beim Wanderkonzert waren in der Arena. Da war die Gruppe sehr bekannt schon und hat halt in der Arena eine Doppelveranstaltung gehabt und ich finde, das war einfach von A bis Z wahnsinnig gut und gelungen und ein unglaublich gutes Feeling.
Das glaube ich. Bist du Fan?
Ja, Wander kenne ich fast alles taugt mir sehr.
Gibt's irgendeine Sache, die du einmal ausprobiert hast, die du aber nie mehr wieder machen möchtest?
Ja, ich habe ein bisschen Höhenangst und zwar haben sie mich da aufgetrieben auf 12 Meter mit einer Kletterwand und beim Raufsteigen war das für mich okay noch und wie dann oben war, habe ich alle Zustände gekriegt. Also ich bin da gerade und gerade nach oben gekommen und das war nicht gespürt. Der spült schon wieder und nein, ich war mit den Nerven komplett am Ende. Also da habe ich habe jetzt nicht, glaube ich, so eine Höhenangst, wenn ich am Donauturm stehe und es ist sicher rund um den Turm, habe ich keine Angst. Da wird mir nicht schlecht, wenn ich runterschaue. Aber wenn ich mich auf mich verlassen muss, auf meine Hände und meine Füße und da ist eine kleine Schnur dabei, das brauche ich überhaupt nicht.
Okay. Gibt es irgendwelche Filme oder Lieder, die dir taugen, die dir aber eigentlich ein bisschen peinlich sind?
Ja, das muss ich jetzt mit Ja beantworten, aber ich stehe jetzt da drüber. Ich habe mir tatsächlich Titanic dreimal angeschaut.
Ah ja, das geht, finde ich. Das geht,
okay.
Gibt es Eigenschaften an dir, wo andere Leute sagen würden, naja, das ist ein bisschen verrückt?
Ja, glaube ich schon. Wenn ich jetzt Eishockey spiele oder so und dann geht es wirklich ums Gewinnen, dann bin ich einer von denen, die wirklich gewinnen wollen.
Ah ja.
Und da übertreibe ich es dann vielleicht manchmal ein bisschen mit dem Ehrgeiz. Aber ich schimpfe zum Beispiel nicht mit Kollegen oder so, sondern immer mit mir selber.
Echt?
Aha. Ja, also.
Aber laut oder im Kopf?
Na, machen wir auch laut.
Echt?
Ja, sicher. Das ist für mich sehr emotionaler Sport. Und da könnte es schon sein, dass ein paar sagen, der coole spinnt auch ein bisschen. Ist ein bisschen verrückt. Ein bisschen einen Schaden hat er. Also es könnte sein, und jetzt jeder, der das dann vielleicht hört und mich schon mal gesehen hat, möge es mir verzeihen.
Ah, sicher, sicher. Ja. Kannst du Nein sagen?
Jetzt könnte ich sagen Ja, dann ist nicht Nein. Mhm. Nein, ich kann schon Nein sagen, sicher.
Ja.
Sehr ganz leicht sogar, weil ich sehr schnell für mich einfach alles abwege und.
Mhm. Aber du hast kein Problem damit, dass du einfach, oder du hast keine Angst, dass du jemanden anderen zu sehr enttäuscht oder so oft?
Nein, ich glaube, bei mir wissen es mittlerweile, dass ich aus meiner Haut nicht raus kann. Also wenn es zu mir nicht passt, dann mache ich es einfach auch nicht.
Ja, verstehe ja,
also das wissen es, glaube ich. Und
okay.
Ich glaube, mit einer Grundehrlichkeit, und dann passt es auch immer. Zwischendurch macht man schon jemanden gefallen, wo man normal sagt, das tue ich jetzt normal nicht, aber ist auch kein Problem dann für mich. Mhm. Also wenn ich mich dann wirklich dafür entscheide, sage ich auch, das passt für mich. Ich habe mich entschieden und das ist in Ordnung. Da brauchen wir gar nicht reden drüber mehr.
Ja. Wann bist du das letzte Mal auf einen Baum geklettert?
Das ist gar nicht so lang her. Das war im Lockdown. Wir waren wandern und dann sind wir auf einen lässigen Baum gestiegen, aber eben, wie gesagt, nur 2-3 Meter, weil ich mit meiner Höhenangst.
Ah ja.
Aber wir waren oben, also es war aber ein einfacher Baum zu klettern, und das hat mir auch getaugt. Und da war ich mit meiner Tochter oben.
Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du an anderen Menschen besonders?
Wenn sie motiviert sind und wenn sie nicht immer nachsagen im Sinne von bremsen, sondern was zulassen, und dann kann was entstehen. Das mag ich einfach. Also die suche ich einfach auch, die Leute.
Begeisterungsfähige
Menschen. Ich brauche Leute, wo ich eine Idee habe oder der hat eine Idee, und dann schaukeln wir uns gegenseitig hoch und machen vielleicht auch das scheinbar Unmögliche dann irgendwie. Also das habe ich sehr gerne. Also motiviert sein, ja.
Gibt's irgendwas, wo andere scheinbar total begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso?
Ja, das kann sein. Also jetzt könnte ich sagen, privat entziehe ich mich dann der Begeisterung und man merkt es mir an. Ich versuche aber lang zu verstehen, warum der begeistert ist. Und wenn dann einfach der Mechanismus dahinter super ist oder es wahnsinnig gut ist oder Professor, verstehe ich es auch für mich, und dann verstehe ich die Begeisterung auch.
Ja.
Wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich, gehen wir weiter. Lass mich in Ruhe.
Okay. Wenn du für den Rest deines Lebens nur ein Outfit tragen dürftest, was wäre das?
Das wäre tatsächlich wahrscheinlich ein Jean. Und ein T-Shirt. Kein Hemd, glaube ich nicht. Eher Jean und T-Shirt und Sneakers, würde ich sagen.
Kannst du als Künstler Schwächen in Stärken verwandeln, und wann ja, welche?
Das denke ich schon, ja. Also wichtig ist, dass man sich selbst einschätzen kann, und wenn man das beherrscht, dann gelingt einem das andere auch. Also zu mir haben viele gesagt, was machst du in München zum Beispiel, was spielst du in Bayern, da kennt dich keiner. Und dann habe ich natürlich nicht draußen so gespielt wie der 50. Comedian aus Deutschland oder Kabarettist, sondern habe versucht, halt die Schwäche zu einer Stärke zu machen, dass ich sie halt einweihe, wie es in Wien abläuft oder in Österreich abläuft, und das wäre jetzt grundlegend eine Schwäche draußen. Aber es wird sehr schnell eine Stärke, wenn man es richtig macht.
Ja. Gibt's was, wo du glaubst, das denken andere über die, aber das stimmt eigentlich gar nicht?
Ja, dass er viel Geld hat.
Okay. welche Orte tun dir besonders gut?
Ich wechsle sehr oft zwischen Wien, Graz und Kärnten und das sind meine Orte, wo ich mich einfach echt wie zu Hause fühle, also in allen drei Orten. In Klagenfurt am See so ein bisschen und dann dort in die Bild spazieren gehen und Radl fahren. Oder die Grazer Altstadt habe ich so gern. Oder in Wien bin ich auch gern. Also das sind so meine drei Orte, wo ich mich ständig aufhalte. Ja, würde ich jetzt sagen. Und ansonsten im Grünen, klar, wäre es nicht gern im Grünen. Also da fühle ich mich schon sehr wohl. Ja.
Wohin geht der erste Urlaub nach der Pandemie?
Nach der Pandemie? Wir fahren auf den Wörthersee auf alle Fälle, weil dort ist ja auch meine ganze Familie und so weiter und da haben wir auch die Schlafmöglichkeiten dazu. Deswegen habe ich den Luxus auch gehabt, dass in der Pandemie durch den Zweitwohnsitz einfach auch ein Klangfahrt zwischendurch war. Dann sind wir am See im Sommer auf alle Fälle und wir halten uns noch offen, was wir Ende August machen. Vielleicht passt es, dass wir irgendwo hinfliegen mit der gesamten Familie.
Aha, okay.
Ja, aber so umliegend halt Italien oder Spanien oder Griechenland oder sowas.
Wo würdest du hinziehen, wann Geld überhaupt keine Rolle spielt?
Dann wäre ich einer, der nicht wohin ziehen würde, sondern der sich alles anschaut. Und damit bin ich beschäftigt. Also dann schaue ich mir wirklich alles an. Mich interessiert der Planet so. Ich denke mir oft, über was wir uns ärgern, und wenn da jetzt von oben einer zuschauen würde und sehen würde, dass wir hier Wasser haben, See haben, Meer haben, Berg haben, Natur haben, dann gibt's einen Schneefall, wo wir runterrutschen dürfen, dann gibt's einen Regen, dann gibt's eine Sonne, dann gibt's hunderttausende verschiedene Viechern. Das ist ein unfassbares Universum hier. Und die Leute sind in ihrer Schleifen oft drin und dann sind sie alt und weg. Das ist für mich nicht der Sinn, wie ich da mehr Zeit verbringen will. Also, wenn ich jetzt unendlich viel Geld hätte, dann würde ich wahrscheinlich mir alles anschauen. Ja.
Okay.
Und den Planeten aufsaugen, bevor es für mich spät ist.
Welchen Fantasy-Charakter hättest du gerne als Mitbewohner?
Wenn wir nachdenken, was gibt's denn für Charaktere? Den kennt man nicht mehr. Den Fuchur von Unendlicher Geschichte.
Oh ja, sicher.
Wirklich?
Sicher kenne ich den.
Der war so wohlwollend.
Das stimmt.
Ach, herrlich.
Ein bisschen herumfliegen.
Ja, genau. Seine beruhigte Stimme. Seine beruhigende Stimme, schön.
Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit, welchen Zeitpunkt würdest du wählen und was würdest du sagen zu dir?
Das sind super Fragen. Da könnte man sowas Gescheites antworten. Was sage ich zu mir? Also, ich bin einmal übermüdet draufgefahren von Rimini und habe dann in Lignano Stopp gemacht und wollte unten bleiben in der Nacht und mein Freund hat gesagt, nein, wir fahren heim und ich war aber der Autofahrer. Ich habe gesagt, kaum nicht mehr, ich bin hin, wir fahren jetzt heim, jetzt ziehen wir durch, wir müssen heim. Ich sage, fahren wir morgen in der Früh, ich kann nicht mehr. Und dann sind wir gefahren und haben in Völkermarkt die Leitschiene touchiert.
Ah, okay.
Also da würde ich mich gerne anrufen und sagen, vergiss dein Havara, bleibst bitte in Lignano und Ruhe. Okay, mach ich. Gott sei Dank nichts Großes passiert.
Gibt's irgendetwas, von dem du schon lange träumst, das du dir bis jetzt aber noch nicht getraut hast?
Naja, was ich ein bisschen bereue, ist, dass ich jetzt einfach, das war auch die Zeit, glaube ich, bin jetzt nicht ein Gesangstalent, aber ich hätte mich sehr gefreut, hätte ich dafür Zeit aufgebracht in den letzten Jahren, weil dann jetzt zumindest für Happy Birthday to You reichen bei Feiern. Aber das ist so, wo ich denke, ja, da hätte ich eigentlich, und wenn ich das können würde, würde ich natürlich dann auch gerne mal einen Song schreiben und das machen. Also, aber ich werde mir wahrscheinlich nicht trauen, dass ich es mache.
Meinst du singen jetzt generell?
Ja, da fehlt einfach wahrscheinlich zu viel und da gibt es einfach so, durch und durch Musiker und ich würde da nie natürlich in einen Wettkampf gehen mit denen, aber für mich halt selber, ja, wäre es interessant. Ich habe ja den Amadeus gewonnen für die beste Single des Jahres, 2003.
Mit dem Professor Kaiser damals, ja.
Ja, und da waren alles Top-Musiker im Publikum und im Saal, die den Preis dann nicht gekriegt haben, sondern ich mit dem Professor Kaiser konnte natürlich nichts dafür, weil das war halt die meistverkaufte Single des Jahres damals. Und vor mir kriegt der Robbie Williams den Preis.
Und das ist eine gute Geschichte, ja, finde
ich. Und ich habe mir gedacht, ich meine, ich habe ein bisschen schräg, dass Robbie Williams und Professor Kaiser einen selben Preis kriegen. Dann bin ich auf die Bühne gegangen und dann sage ich, sagen wir uns ehrlich, es ist schräg, dass Robbie Williams und Professor Kaiser einen selben Preis kriegen, weil, sagen wir uns ehrlich, was hat der Williams geleistet? Und dadurch haben die halt hoffentlich meine Selbstironie dann auch erkannt. Mhm. Und ich habe dann auch gesagt, ja, dass das ja jeder Einzelne, der hier sitzt, natürlich insgesamt einen Amadeus mehr verdient hätte, weil er seit Jahren auch darauf hinarbeitet und jetzt kommt so ein Querschläger daher. Aber es hat ja dann auch irgendwo die Berechtigung, weil es halt dem Publikum gefallen hat und es gar nicht so klein war und so weiter, aber natürlich, ist das eine interessante Geschichte für mich damals gewesen. Ja,
ja, das glaube ich.
Mhm. Aber ich glaube, die Kollegen haben das dann auch super aufgenommen, ja, weil sie einfach gemerkt haben, der macht das auch Spaß.
Ist ja total gut, also voll sympathisch, so wenn man das so macht, finde ich, ja.
Ja, das hat so sein müssen, glaube ich.
Hast du eigentlich jemals einen Folgehit dann probiert?
Wir haben einen Weihnachtssong produziert, der hat geheißen Ho Ho Ho, der war aber sehr für die Kleineren, also mit den kleineren Schülern und so weiter. Und der war auch ganz nett, also der war dann auch in den Charts, glaube ich, auf 16, aber das war logischerweise jetzt kein Hit oder so. Aber das haben wir noch produziert, ja. Und ansonsten haben wir es auslassen. Ich kann mich noch erinnern, das war sehr lustig damals mit dem Plastique Bertrand. Das war ja ein Cover auf Sablan Pour Moi, Was ist mit du? Und wir haben ewig lang diskutiert mit ihm und mit seiner Plattenfirma, dass wir die Rechte kriegen für den Song und er hat darauf bestanden, dass die ganzen Tantiemen er kriegt, weil es erfolgreich war. Das war uns wurscht, weil wir wollten einfach nur den Song machen. Und dann ließ ihm Teletext so ungefähr ein Jahr später, Skandal, Plastique Bertrands Sablan Pour Moi, ein Plagiat. Er hat's geflattert von wem anderen.
Ach so, echt?
Und okay. Das war so schräg. Und er hat aber zuerst extrem darum gekämpft, dass die dann Themen bei ihm bleiben.
Das ist eine gute Geschichte. Ja. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
In 5 Jahren, hoffe ich, dass ich jetzt mein Programm starten kann und dann das nächste Solo drauf folgt. Das mache ich so für die Bühne. Und ich habe irrsinnig viele Projekte in der Schublade, die sich so angehäuft haben über die letzten Jahre, wo ich keine Zeit dafür gehabt habe, aber immer wieder was weitergemacht habe. Das geht von einem Brettspiel hin, das ich selbst einmal produzieren will. Das möchte ich schon, seitdem ich klein bin. Und das werde ich einfach für mich dann einmal machen. Ich glaube aber, dass es verdammt gut wird. Und es geht darüber hinaus, dass ich sehr viele Drehbücher im Kopf habe für Filme und Serien und die nebenbei immer entwickelt habe.
Aber das wäre so ein nächster Schritt für dich
in die Richtung? Könnte sein, wenn das passt. Und wenn ich sage, jetzt habe ich einmal ein Jahr dafür die Zeit. Corona hat das alles ein bisschen schon zerstört, weil man jetzt natürlich auch schauen muss, dass man dann wieder zurück Fuß fasst und das wieder ein bisschen neu aufbaut, was man sich vor Corona auf der Bühne schon erarbeitet hat. Da vergeht natürlich jetzt dann wieder ein bisschen eine Zeit. Aber irgendwann einmal werde ich sowas machen. Und
würdest du gern selber spielen auch oder würdest du nur schreiben?
Das weiß ich nicht genau, das kommt vielleicht auf die Rolle drauf an. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht der klassische Schauspieler und werde nie sein, der jetzt in irgendeine normale Rolle schlüpft. Das denke ich nicht.
Aber ich kann mir vorstellen, dass du da irgendwas auf dem Leib schreiben.
Das glaube ich schon. Weil ich genau weiß, wo meine Stärken sind in den Figuren oder im Typus. Ja.
Spannend. Das ist echt, finde ich echt spannend. Also, ich sage mal, das wird was. Kommt mir vor, so gefühlt jetzt.
Danke. Also wenn es angeht, dann mit Begeisterung natürlich, ja. Dann schauen wir.
Glaubst du, dass die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort ist oder ein schlechterer?
In meiner Fantasie ist es ein besserer Ort als jetzt gerade, ja. Das denke ich auf alle Fälle und auf das hoffe ich.
Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Puh. Am Grabstein weiß ich, was umstehen könnte. Der Callboy war sein täglich Brot. Jetzt ist nicht nur die Leitung tot. Meine Memoiren. Ich habe meinen Spruch gehabt, so für mich, ich liebe den Film, den ich spiele. Ja, weil ich mir zurecht schreibe.
Das ist doch gut.
Mhm. Und das gefällt mir eigentlich.
Das ist ja ein guter Titel.
Ja, ich mag den Film, den ich spiele, auch wenn es nicht so gut läuft. Weil in einem guten Film kommt das auch vor. Aber ich habe selber in der Hand, es umzuschreiben wieder. Ja. So vielleicht in die Richtung. Könnte es sein, ja.
Genau, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Ich schaue aus. Dankeschön, hat mich gefreut.
Ja, und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sojamilch oder normale Milch?
Normale. Sojamilch, Mandelmilch, verstehst du besonders? Wirklich, kein Bauer hat nur einen Mandel gemögt. Also.
Ja. Müsli oder Eierspeis?
Fast unentschieden, Eierspeis.
Okay. Mhm. Comedy oder Kabarett?
Comedire.
Komödie oder Tragödie?
Eher Komödie, aber Tragikkomödie gefällt mir auch gut.
Mhm. Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Spazieren oder Laufen?
Laufen.
Kopf oder Bauch?
Bauch.
Stadt oder Land?
Stadt.
Fahrrad oder öffentlich?
Vorrat.
Netflix oder Amazon?
Netflix.
Fernsehen oder Bühne?
Bühne.
Shoppen oder im Internet bestellen?
Shoppen.
Jamie Oliver oder so, wie es die Oma gemacht hat?
Zweiteres, wie es die Oma gemacht hat.
Staubsaugen oder abwaschen?
Staubsaugen liebe ich.
Wirklich, liebst du?
Ja, ich mag das, wenn die Fusseln langsam weggehen, der Teppich schön ausschaut. Witzig, wieder. Sehr witzig. Ich saug wirklich gerne. Ich sauge gerne Staub.
Halloween oder World Sport Dog?
Dann doch lieber Halloween.
Westautobahn oder Südautobahn?
Südautobahn.
Cowboy oder Indianer?
Entschuldige, Südautobahn oder Westautobahn? Also Südautobahn fahre ich öfter, die Westautobahn ist ein bisschen angenehmer zu fahren, weil mir kommt vor auf der Südautobahn, es gibt, glaube ich, keinen Moment, wo ich noch durchgefahren bin ohne Baustelle oder sonst was.
Aber ich fahre viel Westautobahn und ich kann dich beruhigen, das ist genau das zu erwähnen.
Echt? Wirklich?
Ja, ja.
Wenn du in den Westen fährst, steht die Sonne immer so arg da am Abend.
Ja, das stimmt auch, genau.
Also das ist eher gefährlich.
Ja. Cowboy oder Indianer?
Ich habe mehr Cowboy gespielt als Indianer, glaube ich. Aber Cowboy oder Indianer? Also wenn, dann ist es ein guter Cowboy. Mhm. In Bezug auf Indianer.
Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Ich glaube, Gedanken lesen kann ich schon ein bisschen. Ich würde sagen, unsichtbar sein.
Fliegen können oder unter Wasser atmen können?
Eher fliegen können, obwohl ich ein Taucher bin. Aber unter Wasser atmen, ich glaube, dass es sehr begrenzt ist, dann, was man so sieht. Also man sieht sehr viel unter Wasser, aber irgendwann einmal, glaube ich, weißt du es. Hast alles gesehen nach einem Monat.
Und fliegen ist langfristig.
Ist langfristig und bringt mich wohin? Weiter weg.
Duschen oder baden?
Duschen.
Aspirin oder Essigbadschau?
Leider Aspirin bei mir.
Party oder zusammensetzen?
Zusammensitzen.
Kino oder Couch?
Oh, ich gehe gerne ins Kino. Ja, Kino. Mhm.
Chips oder Popcorn?
Schon Chips.
Mhm. Salted Chips.
Ja, genau. Okay. Paprika-Chips.
Titanic oder Pulp Fiction?
Pulp Fiction.
Ja.
Ich war in Kroatien im Hotel, ich weiß gar nicht mehr, wie das geheißen hat jetzt, spontan, und der Samuel L. Jackson war im selben Hotel.
Echt?
Ja, es war total
in Kroatien.
Cool, in Kroatien, die haben gerade den Film gedreht mit der Selma Hayek, mhm. Im selben Hotel waren die, und zwar die ganze Woche. Und es war natürlich extrem cool, weil Samuel L. Jackson aus Pulp Fiction ist natürlich ein Hero.
Na klar.
Und irgendwann einmal so am dritten Tag rennt er mit einem Pulp Fiction Leiberl herum.
Ah, super.
Und es war einfach cool. Und dann ist meine Frau hin und wollte ein Foto haben und sie jetzt dann kriegt. Und dann gehe ich hin und er sagt dann, na, die Frau hat ernst gekriegt. So gut. Aber er war trotzdem sympathisch.
Ja, sicher. Naja, ich meine, Samuel L. Jackson ist schon einer der coolsten, glaube ich,
überhaupt. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Super Wahnsinn. Filme. Mhm. Super Typ.
Mhm. Und die Frau hat, also klar, die Petra hat das Foto noch, na sicher.
Ja, die hat das Foto noch, genau. Die Selma Hayek hat dann mit den Kindern von uns, mit unseren Kindern gespielt und so. Das war eigentlich sehr amikal und lässig. Sie haben da, glaube ich, irgendwann so einen Actionfilm haben sie gedreht. Mhm. Und zwar im Mai haben sie den Ort Rovin abgesperrt und daraus eine vorweihnachtliche Zeit gemacht. Im Mai.
Deppert, hm?
Das war Wahnsinn.
Wahnsinn.
Eine Lichterkette nach der anderen, alles abgesperrt, also es war irgendwie skurril.
Urg.
Ja, aber.
Ja, vor allem, dann, weiß ich nicht, haben sie da Kunstschnee wahrscheinlich dann braucht?
Das auch, ja, haben sie in einer Gasse gehabt.
Echt? Mhm. Ja. Harry Potter oder Herr der Ringe?
Ja, ich sage jetzt Herr der Ringe. Wobei mir jetzt im Film nicht alle Teile gefallen haben und Buch habe ich leider Gottes nicht gelesen.
Mhm.
Aber ich bleib beim Frodo.
Okay. Fußball oder Tennis?
Fußball oder Tennis? Klar, Fußball.
Ronaldo oder Messi?
Also ich bin jetzt keiner, der da so polarisierend umgeht mit den zwei. Also entweder oder, aber der Messi taugt mir da mehr.
Mhm. Italien oder Griechenland?
Der Süden von Italien empfinde ich Weltklasse. Da bin ich wahnsinnig gern. Und in der Ägäis war ich schon öfter. Also mir gefällt die Ägäis sehr schön, Griechenland. Mhm. Mhm.
Zelt oder Hotel?
Hotel.
Kamin oder Fußbodenheizung?
Fußbodenheizung.
Übergangsjacke oder frieren?
Frieren.
Haube oder Frisur?
Ja, Haube. Nachdem ich keine Frisur habe, ist mir's wurscht, ich nehme die Hauben.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Worauf wartest?
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Bis zum Schluss bleiben.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
Servus.
Pension Schöller. Alle Infos auf rudischöller.at/podcast.
Also, Lizeska, können Sie bitte gern und cooles Bescheid sagen, dass er jetzt kommen muss.
Genau, entweder ans Telefon holen oder ihm Bescheid sagen.
Na, und dann sag erst nur, worum es geht.
Ja, genau.
Das ist so, das ist, dann hat sich gleich mal.
Ja, genau. Mhm.
Na, 036, falsch gerade. 0136069. Probieren wir es.
Und herzlich willkommen beim Hitradio Ö3. Die nächste freie Leitung ist für Sie reserviert. Bis dahin hören Sie unser aktuelles Programm.
Ja, Dr. Zeneca ist hier, grüß Gott von Ärztekammer, hallo.
Grüß Sie.
Wir hätten eine Impfdose frei und zwar für eine Gernot Kulis.
Ja, Gernot, der war nicht schlecht, fast.
Fast, der ist was
eingefallen.
Nein,
ja, mein. Aber kurz hätte ich nicht geglaubt.
Kurz. Wir hätten uns gedacht, die rufen eine Ärztekammer an, wir impfen gerade die Dienstleister durch, und zwar Prostitution und Escort-Service, und jetzt ist auch eine Impfdose für den Callboy frei.
Doch, okay. Da werden wir ihm gleich Bescheid geben.
Okay, passt. Sagt's dem Kulis bitte, er soll sie impfen lassen, ja?
Na sicher, gehen wir Bescheid.
Na gut, danke, passt. Tschüssi. Ciao, ciao, ciao.